Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. In den vergangenen Tagen haben Erfolgsmeldungen zu Corona-Impfstoffen für Aufsehen gesorgt. Wir blicken heute auf eine andere Säule der Pandemiebekämpfung und stellen neue Ergebnisse zu Medikamenten und Wirkstoffen gegen Covid-19 vor. Zu Beginn der Sendung geht es aber zuerst um ein Thema, das auch politisch gerade hohe Wellen schlägt. Wie können Kitas und Schulen so lange wie möglich offen bleiben? Denn sie zu schließen belastet Kinder und Familien und bringt vielfältige soziale, psychologische und wirtschaftliche Probleme mit sich. Zuletzt haben die Corona-Infektionen allerdings auch bei Kindern deutlich zugenommen, ebenso die Quarantänefälle. Knapp 200.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind derzeit betroffen. Das entspricht etwa 1,8%. Eltern- und Lehrerverbände haben bereits bessere Schutzkonzepte gefordert. Welche Rolle Kitas und Schulen im aktuellen Pandemieverlauf spielen und welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind, darüber habe ich aus Termingründen gestern Nachmittag mit Johannes Hübner gesprochen, Infektiologe am Kinderspital des LMU-Klinikums in München. Meine erste Frage an ihn war: Sollten wir Kitas und Schulen angesichts der aktuellen Corona-Dynamik in Deutschland schließen?
Auf keinen Fall, oder wir sollten sie auf jeden Fall so lange wie möglich offen halten. Und ich glaube, das ist glücklicherweise auch inzwischen bei allen Politikern angekommen.
Wenn wir mal auf die wissenschaftliche Studienlage blicken, welchen Anteil haben denn Kitas und Schulen an der Pandemieentwicklung? Da war ja der Tenor bislang, dass sie eher keine Treiber der Infektionen sind. Ist das noch zu halten?
Also ich sehe das auch weiterhin noch so. Ich denke auch weiterhin sind Schulen und Kitas keine Treiber der Infektionen. Aber was wir ganz klar sehen, und das war auch irgendwie zu erwarten, dass die höheren Infektionszahlen in der Bevölkerung auch sozusagen in die Schulen und in die Kitas überschwappen.
Die MPI-Forscherin und Modelliererin Viola Priesemann hat am Freitag in Forschung aktuell im Deutschlandfunk gesagt, sie hält besonders asymptomatische Infektionen an Schulen für ein zentrales Problem. Da wissen die Kinder und Jugendlichen dann eben gar nicht, dass sie infiziert sind. Man sieht's nicht. Und so wird das Virus eben weitergegeben. Schätzen Sie das auch als ein zentrales Problem ein der Corona-Pandemie?
Also diese asymptomatischen Träger sind sicher generell eins von den großen Problemen, und zwar nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Je nach Studie sind es so 10-20% der Erkrankten sind asymptomatisch oder präsymptomatisch. Also man kann auch ein Träger sein, bevor die Infektion wirklich zum Ausbruch kommt. Alles, was wir bisher so sehen, ist das aber kein riesiges Problem in Schulen.
Sie haben jetzt die bisherigen Studien erwähnt. Sie leiten selbst eine Studie zum Infektionsgeschehen an Kitas und Schulen. Die Covid-Kids-Bavaria-Studie, die im Juli vorgestellt wurde. Liefert die schon Erkenntnisse auch zur aktuellen Dynamik?
Also da sind wir erst ganz am Anfang. Wir haben da verschiedene Zeitpunkte, wo wir das untersuchen wollen. Aber was wir bisher sehen auf jeden Fall, ist, dass die Schulen kein Hotspot sind. Also dass wir keine großen unerkannten Ausbruchsherde in den Schulen finden, die wir bisher untersucht haben. Um das vielleicht noch so ein bisschen zu beschreiben, die Covid-Kids-Bavaria-Studie erfasst flächendeckend in Bayern zufällig ausgewählt Schulen und Kindergärten und geht wirklich in die Schulen rein und testet Kinder, aber auch die Lehrer, um zu sehen, wie viel Virus wirklich jetzt da in der jeweiligen Situation direkt vorhanden ist. Es gibt andere Studien, die ähnliche Dinge untersucht haben mit anderen Methoden. Es gibt eben solche seroepidemiologischen Studien. Auch da hatte man bisher den Eindruck, dass Schulen und Kinder und vor allem kleinere Kinder kein besonderes Risikopotenzial darstellen.
Sehen Sie es denn als eine Möglichkeit an, dass, wenn die Zahlen im Umfeld jetzt noch weiter steigen, sich Schulen und Kitas doch zu so einer Art Hotspot entwickeln können?
Es ist sicher so, dass wenn die Infektionsraten in der Umgebung hoch sind, dass wir dann natürlich auch mehr Infektionen oder mehr Virus auch in den jeweiligen Bereichen sehen. Das ist ganz klar. Ich glaube aber, ein Problem haben wir wirklich dann, wenn wir die Sorge haben müssen, dass es in den Schulen zu Übertragungen kommt. Und die Informationen, die wir bisher haben aus den Ländern, von den verschiedenen Gesundheitsämtern, vom RKI, von punktuellen Studien, sind schon so, dass wir nicht den Eindruck haben, dass es eben Superspreader-Events gibt, also Ausbruchssituationen in Schulen, wo sich dann viele Schüler aneinander infizieren oder wo eben einzelne Lehrer sehr, sehr viele andere Lehrer und Schüler infizieren. Das sind bisher immer nur punktuelle und vereinzelte Ausbrüche, die wir da sehen. Aber man hat nicht den Hinweis, dass es zu großen Übertragungen innerhalb der Schulen kommt.
Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, die Zahlen steigen an. Es gibt immer mehr Infektionen und Quarantänefälle an Schulen und an Kitas. Ihre Einschätzung einfach, reichen die derzeitigen Maßnahmen aus?
Also wie gesagt, so was wir bisher an Daten haben und was wir an Ausbruchssituationen gesehen haben, denke ich, da sieht es schon so aus, dass die Dinge, die wir bisher empfohlen haben, ausreichen. Ganz wichtig nach wie vor eben die möglichst festen Klassenverbände. Wenn einzelne Fälle auftreten, wie es immer wieder der Fall ist, wird nicht gleich die ganze Schule geschlossen, sondern dann wird halt eine Klasse in Quarantäne geschickt. Ich glaube, das hat bisher ganz gut funktioniert. Was man sicher schauen muss über den Winter, ist natürlich die Frage der Lüftungen. Da sind zum Teil Schulen, die keine Fenster haben, die geöffnet werden können. Da muss man sich sicher auch Dinge überlegen. Was viel diskutiert worden ist, sind diese mobilen Luftfilteranlagen, die sicher in der Lage sind, Raumluft zu filtern und Viren auch rauszufiltern, die allerdings, wenn man es dann wirklich mit Luftaustauschraten fährt, die dazu notwendig sind, sicher auch sehr belastend und vor allem lärmbelastend sind. Also ob das irgendwo die Lösung ist, das wage ich auch zu bezweifeln.
Sie haben die mobilen Luftfilter jetzt angesprochen. Es sind ja noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen in der Diskussion, die ja auch in diesen Tagen und dann voraussichtlich auch in der kommenden Woche noch politisch diskutiert werden. Der Bund will die Maskenpflicht an Schulen ausweiten. Bei zu kleinen Räumen sollen Klassen geteilt werden. Es wird darüber gesprochen, FFP2-Masken an Lehrkräfte auszugeben, Antikörpertests einzusetzen oder auf Hybridunterricht wieder umzustellen. Welches, ja, ich sag mal, Maßnahmenpaket wäre denn Ihrer Ansicht nach sinnvoll?
Also die Maskenpflicht, das ist ja, glaube ich, so die Maßnahme, die jetzt so am konkretesten diskutiert wird, beziehungsweise in manchen Bundesländern auch schon eingeführt ist, ist sicher so eine Ultima Ratio. Und ich denke, wie ich die Daten sehe, dass es vor allem bei den kleineren Kindern noch nicht indiziert ist. Wie gesagt, die Ausbruchssituation, denke ich, weist nicht darauf hin, dass es dort große Ausbruchssituationen gibt. Andererseits muss ich sagen, ist das sicher die bessere Lösung, als wie jetzt zum Beispiel in Österreich die Schulen vollständig zu schließen. Und das hat, glaube ich, auch in Deutschland, wird auch von der Politik so gesehen, dass wir die Schulen so lange wie möglich offen halten sollten. Und alles, was dazu beiträgt, das macht sicher Sinn. Wie gesagt, also Masken in einer Ausbruchssituation in der Schule, wo wir eben die Sorge haben, dass es zu Übertragungen innerhalb der Schule gekommen ist, das ist sicher eine Ultima Ratio und das ist sicher was, was man in so einer Situation auch erwägen sollte. Die Antikörper-Schnelltests oder vor allem die Antigen-Schnelltests ist auch was, was diskutiert wird. Das ist sicher eine Sache, die man nochmal genauer auch untersuchen müsste. Da ist ein Problem dieser Antigen-Schnelltests, dass die Sensitivität dieser Tests nicht so furchtbar hoch ist. Jetzt hat man natürlich im Rahmen von der Schule auch eine Situation, wo man froh ist, wenn man auch wenige positive, nicht erkannte rauspicken könnte. Da kann das zum Beispiel Sinn machen. Muss man aber auch dazu sagen, die ganzen Antigen-Schnelltests sind normalerweise immer nur an symptomatischen Patienten evaluiert und auch für symptomatische Patienten zugelassen. Wie gut die wirklich jetzt bei asymptomatischen Patienten sind und vor allem wie gut die auch bei Kindern sind, dazu gibt es ganz, ganz wenig Daten.
Der Kinderinfektiologe Johannes Hübner über das aktuelle Infektionsgeschehen an Kitas und Schulen und notwendige Schutzmaßnahmen. Und wir bleiben beim Thema Corona. In den vergangenen Tagen haben vor allem Impfstoffe gegen Covid-19 von sich reden gemacht. Ein Ende der Pandemie im kommenden Jahr scheint damit in Reichweite zu kommen. Gleichzeitig betonen Forschende, dass Impfstoffe nur eine Säule darstellen im Kampf gegen SARS-CoV-2. Denn auch mit einem Impfstoff ist der Weg zur Herdenimmunität noch weit. Eine wichtige Rolle kommt deshalb auch den Medikamenten zu. Und auch hier hat sich einiges getan in letzter Zeit. Mein Kollege Arndt Reuning hat recherchiert, wie der aktuelle Stand ist und ist jetzt zugeschaltet. Arndt, für welches Medikament ist denn eine Wirkung gegen Covid-19 mittlerweile am besten nachgewiesen?
Am besten, das dürfte das Cortisonpräparat Dexamethason sein, ein Entzündungshemmer, der das Immunsystem dämpft. Es wird verabreicht, wenn es bei Patientinnen und Patienten zu einem gefürchteten Überschießen des Immunsystems, besonders in der zweiten Hälfte der Krankheit, kommt. Untersucht wurde Dexamethason in einem Arm der sogenannten Recovery-Studie, also zu bereits etablierten Medikamenten, die möglicherweise auch gegen Covid-19 helfen könnten. Und zu dem Wirkstoff hatte die Universität von Oxford Ergebnisse veröffentlicht. Das Medikament konnte das Sterberisiko signifikant senken, und zwar bei Patienten, die Sauerstoff benötigen oder auch sogar künstlich beatmet werden müssen. Um ein Fünftel senken oder eben um ein Drittel. Das heißt, mittlerweile gilt diese Behandlung als Standard, allerdings eben nicht bei Menschen, die mit leichten Verläufen im Krankenhaus liegen. Bei denen hilft Dexamethason leider nicht.
Für die Behandlung in einem frühen Stadium bei nicht beatmeten Patientinnen und Patienten war ja das antivirale Mittel Remdesivir im Gespräch. Das galt lange Zeit auch als Hoffnungsträger. Dieser Ruf, der hat aber inzwischen etwas gelitten, oder?
Ja, stimmt. Das ist ein Wirkstoff, der einst gegen Ebola entwickelt worden war, allerdings auch dort nicht sehr erfolgreich. Remdesivir war eines der vier Medikamente in der großen Solidarity-Studie der WHO. Und in dieser Studie zeigte sich dann leider, dass man das Mittel wohl etwas überschätzt hatte. Mitte Oktober wurden Zwischenergebnisse der Studie veröffentlicht. Demnach sei das Medikament weitgehend wirkungslos. Es hat keinen Einfluss auf die Überlebenschance, auf die Länge des Krankenhausaufenthalts oder auf die Notwendigkeit einer mechanischen Beatmung. Die Herstellerfirma, die zweifelt diese Ergebnisse natürlich an und verweist auf frühere Studien, die eine statistisch signifikante Verkürzung der Zeit zur Genesung als Ergebnis hatten. Aber eben dieses erhoffte Wundermittel, genau das ist Remdesivir nicht.
In der Solidarity-Studie der WHO, die Sie gerade erwähnt haben, da wurde ja auch ein bereits bekannter Wirkstoff untersucht, der bisher vor allem zur Therapie von MS, also Multipler Sklerose, eingesetzt wird, nämlich Beta-Interferon. Könnte das auch als Corona-Medikament zukünftig zum Einsatz kommen?
Ja, Interferon Beta 1a, so heißt es auch. Das ist ein komplexer Naturstoff, ein großes Eiweißmolekül mit Zuckerketten daran. Ein Botenstoff, der das Immunsystem stimuliert. Aber auch dieser Stoff hat in der Solidarity-Studie keine überragende Wirkung gezeigt, wobei er dort zunächst einmal auch nur in Kombination mit einem HIV-Medikament gegeben wurde, später dann alleine. Und da fällt es natürlich schwer, die Wirksamkeit als Einzelsubstanz zu beurteilen. Aber die britische Firma Synergen, die hatte im Juli in einer Pressemitteilung davon berichtet, dass Interferon Beta in einer Studie mit rund 100 Probanden deutlich das Risiko senken konnte, schwere Symptome zu entwickeln, und zwar um 80% senken im Vergleich mit der Placebo-Gruppe. Und die Heilungschancen für die Interferon-Beta-Gruppe, die standen deutlich besser. Wichtig dabei ist die Darreichungsform. In dieser Studie wurde die Substanz als Lösung vernebelt und dann von den Probanden inhaliert. Mittlerweile hat die Firma die Ergebnisse in einem Fachmagazin veröffentlicht, nämlich vergangene Woche in The Lancet Respiratory Medicine. Und die Ergebnisse haben also offenbar dem wissenschaftlichen Begutachtungsprozess standgehalten.
Neben diesen ja bekannten Medikamenten, über die wir bisher gesprochen haben, sind ja auch noch viele andere, weniger bekannte Wirkstoffkandidaten gegen Covid-19 in der Entwicklung, in der klinischen Erprobung. Gibt es da vielversprechende Ansätze?
Da wäre zum Beispiel der Wirkstoff APN01 zu nennen, der vor 15 Jahren schon in Österreich entwickelt worden war, damals gegen das SARS-Virus, also SARS-1. Es handelt sich dabei um ein großes Protein, eines, das künstlich hergestellt wird in löslicher Form. Ein Protein quasi, das ist der ACE2-Rezeptor. Das ist die Türklinke, die das SARS-CoV-2-Virus nutzt, um in Körperzellen einzudringen. Denn dieses Enzym, dieser Rezeptor, der sitzt an der Oberfläche der Zelle und das Virus dockt dort mit seinem Oberflächenprotein, mit dem Spike-Protein an. Und wenn nun dieses lösliche ACE2 in das Gewebe gebracht wird durch eine Infusion, dann soll es dort ebenso an die Viren binden und damit verhindern, dass sie an den Zellen festmachen. Sie sollen also dieses Spike-Protein blockieren. Aber die Datenlage ist noch etwas dünn. Es läuft zurzeit eine Phase-2-Studie mit rund 200 Probanden. Die Ergebnisse daraus, die liegen allerdings noch nicht vor.
Arndt Reuning über den Forschungsstand zu Medikamenten und Wirkstoffen gegen Covid-19. Vielen Dank. Quecksilber ist überall, in der Luft, im Boden, in Seen, im Meer. Und in Tiefseegräben, wie jetzt eine aktuelle Studie im Fachblatt PNAS zeigt. Forschende haben das Nervengift in Tieren gefunden, die im nordpazifischen Marianengraben und im südpazifischen Kermadec-Graben leben. Bereits im Sommer hatte das Team um Joel Bloom von der University of Michigan auf einer Fachkonferenz von den Quecksilberbelastungen in 10.000 Metern Wassertiefe berichtet. Aber damals war noch vieles unklar. Jetzt sind die Daten ausgewertet, Dagmar Röhrlich berichtet.
Mehr als 2000 Tonnen Quecksilber setzt der Mensch Jahr für Jahr vor allem durch Kohlekraftwerke und Müllverbrennungsanlagen, durch die Zementproduktion, Goldgewinnung, aber auch durch Zahnamalgam in die Umwelt frei. Weil das giftige Schwermetall selbst in 5000 Metern Wassertiefe die Tiere auf dem Meeresboden belastet, fragte sich Joel Bloom von der University of Michigan, wie es wohl in den bis 11.000 Meter tiefen Tiefseegräben aussehen könnte.
Ich erforsche seit vielen Jahren die Quecksilberverteilung in großen Wassertiefen des Pazifiks, aber in nicht annähernd so großen Tiefen wie die der Tiefseegräben. Als jetzt biologische Ozeanographen der Universität Hawaii im Rahmen eines anderen unserer Projekte in zwei Tiefseegräben die dort lebenden Arten untersuchten, haben wir Proben für Quecksilberuntersuchungen bekommen. Es war ein unbezahltes Spin-off, eine von Neugierde getriebene Zusammenarbeit.
Im nordpazifischen Marianengraben und im Kermadec-Graben vor Neuseeland lockte ein mit Beute bestückter Tauchroboter Tiere an. Ihr Hunger wurde den Fischen und Krustentieren zum Verhängnis. Und im Labor fand sich in ihnen Quecksilber. Und zwar kein Quecksilber vulkanischen Ursprungs, das auch in der Umwelt vorkommt, sondern aus anthropogenen Quellen. Mehr noch?
Das vielleicht wichtigste Ergebnis unserer Analysen ist, dass das Quecksilber, das wir in den Organismen der Tiefseegräben finden, von der Meeresoberfläche stammt und dass es dort auch in seine bioverfügbare Form umgewandelt worden ist. Dabei hatten wir erwartet, in den Gräben so gut wie kein Isotopensignal von der Meeresoberfläche zu finden.
Quecksilber besitzt 7 stabile Isotope. Deren Verhältnis zueinander liefert einen Fingerabdruck, der zeigt, wo es gewesen und was damit passiert ist, meist durch unterschiedliche photochemische Reaktionen.
Ein weiteres Signal sagt uns außerdem, dass ein Teil des Quecksilbers in diesen Organismen in der Stratosphäre oberhalb der Ozonschicht gewesen ist. Es trug ein Isotopensignal, das nur dort entsteht.
Die Frage war, wie das Quecksilber überhaupt in die Tiefseegräben gerät. Die erste Idee war gewesen, dass es von abgestorbenen Mikroorganismen nach unten transportiert wird. Doch die Isotopenzusammensetzung passt nicht. Sie entspricht jedoch der von Fischen, die oben in der Wassersäule leben.
Das sagt uns, dass anthropogenes Quecksilber mit den Körpern toter Fische in diese Tiefseegräben gelangt, nachdem es sich ein Leben lang in den Tieren angereichert hat. Sterben sie, sinken sie ab und schaffen dabei auch Quecksilber zum Meeresboden.
Der Transport läuft schnell, wohl innerhalb weniger Tage. Gegessen werden die Fische und Krustentiere aus den Tiefseegräben zwar nicht, sodass für den Menschen keine Gefahr besteht. Doch die Ergebnisse helfen zum einen, die Quecksilberkreisläufe in und zwischen Ozean und Atmosphäre besser zu verstehen. Und sie bestätigen noch einmal, dass es auf der Erde keinen unberührten Ort mehr gibt. Was das giftige Schwermetall für die Tiere bedeutet, haben die Forscher nicht untersucht.
Dagmar Röhrlich über Quecksilber in Tiefseegräben. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Michael Stang.
Der Klimawandel verursacht immer mehr Katastrophen. 4 von 5 Naturkatastrophen weltweit sind in den vergangenen 10 Jahren auf extremes Wetter und die Folgen der Klimakrise zurückgegangen. Dazu gehören Unwetter, Überschwemmungen und Hitzewellen. Das geht aus dem World Disasters Report 2020 hervor, den die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften heute in Genf vorgestellt hat. Demnach ist die Zahl der klima- und wetterbedingten Katastrophen seit den 1990er Jahren in jedem Jahrzehnt um fast 35% gestiegen. Die internationale Raumstation hat Besuch bekommen. Heute Morgen hat eine Raumkapsel des privaten Unternehmens SpaceX mit 4 neuen Besatzungsmitgliedern planmäßig an der ISS angedockt. Der rund 27-stündige Flug vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral lief komplett automatisiert ab. Nach einem ersten bemannten Flug, bei dem SpaceX mit seiner Dragon-Kapsel zwei Astronauten für 2 Monate zur ISS gebracht hatte, war es nun der erste reguläre Transport von Astronauten zu einem 6-monatigen Einsatz in der Erdumlaufbahn. In Deutschland gibt es immer mehr Mehrlingsgeburten. Seit den 1970er Jahren ist der Anteil von Zwillingen, Drillingen oder Vierlingen stark angestiegen, teilte heute das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Demnach war im vergangenen Jahr jedes 27. Neugeborene ein Mehrlingskind. 1977 war dies nur bei jedem 56. Neugeborenen der Fall. Rund 29.000 Kinder wurden 2019 als Mehrling geboren, der Großteil als Zwilling. Der schnellste Supercomputer Europas steht in Deutschland. Dabei handelt es sich um das Joule-System im Forschungszentrum Jülich. Dank eines neuen Booster-Moduls sind demnach 85 Petaflops möglich, was 85 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde beziehungsweise der Rechenleistung von mehr als 300.000 modernen PCs entspricht. Joules erreicht damit Platz 7 auf der aktuellen Top-500-Liste der schnellsten Computer der Welt. Eine Vega-Rakete hat erneut einen Fehlstart hingelegt. Eine mit 2 Satelliten beladene europäische Vega-Rakete ist kurz nach dem Start vom Kurs abgekommen. Die Mission wurde daraufhin von Arianespace als gescheitert eingestuft. Der Lastenträger hob am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab, wie im Livestream des Betreibers zu sehen war. Nach einer Mitteilung des Unternehmens kam die Rakete 8 Minuten nach dem Start vom Kurs ab. Über die Ursachen lagen zunächst keine Angaben vor. Im vergangenen Jahr war es bereits zu einem Fehlstart einer Vega gekommen. Waschbären könnten auf dem Teller landen. In der Saison 2019-20 haben Jägerinnen und Jäger in Deutschland über 200.000 Waschbären erlegt. Das ist ein Plus von gut 20% gegenüber dem Vorjahr und ein Allzeitrekord, teilte der Deutsche Jagdverband mit. Einer Pilotstudie von Forschenden des Instituts für Lebensmittelhygiene der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig zufolge ist das Fleisch der invasiven Art hochwertig und hat Potenzial in der Wildküche. Die Keimbelastung, die an frisch erlegten Waschbären aus dem Leipziger Umland untersucht wurde, war demnach teilweise sogar deutlich niedriger als die Grenzwerte für herkömmliche Schlachttiere. Gefährliche Lebensmittelkeime wie Salmonellen oder Listerien wurden nicht nachgewiesen.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang. Nachhören können Sie die wie immer unter deutschlandfunk.de/Forschung.
Sternzeit, 17. November. Das erste Fahrzeug auf dem Mond. Heute vor 50 Jahren, am 17. November 1970, setzte die Mondmission Luna 17 im Mare Imbrium auf. Im Regenmeer, wie diese Struktur auf Deutsch heißt, gelang der Sowjetunion eine Premiere. Mit Lunokhod 1 kam der erste Rover auf einem fremden Himmelskörper zum Einsatz. Die NASA setzte ihr Mondauto erst ein Jahr später ein, bei Apollo 15 im Sommer 1971. Lunokhod erkundete, ferngesteuert von der Erde, die Umgebung des Landeplatzes. Im Kontrollzentrum am Boden waren 5 Menschen im Einsatz, um das Gefährt von der Größe einer Gefriertruhe zu manövrieren. An Bord waren Fernsehkameras, Instrumente zur Untersuchung des Mondgesteins und der Strahlenbelastung sowie ein Geschwindigkeitsmesser. Aus Frankreich gelieferte Reflektoren sollten dazu dienen, mit Laserstrahlen von der Erde aus den Abstand des Mondes zu vermessen. Das aber schlug zunächst fehl, weil die Position von Lunokhod nicht genau genug bekannt war. Die Stromversorgung erfolgte über Solarzellen. Während der eisigen Mondnacht sorgten Heizelemente mit radioaktivem Polonium dafür, dass das Fahrzeug nicht einfror. Innerhalb von 11 Monaten legte das unbemannte Mondauto rund 10 Kilometer zurück, funkte tausende Bilder zur Erde und untersuchte hunderte von Bodenproben. Danach brach der Kontakt ab. Vor gut 10 Jahren hat eine NASA-Mondsonde Bilder zur Erde gefunkt, auf denen Lunokhod 1 zu erkennen war. Damit war die Position exakt bekannt und das Laserexperiment ließ sich noch nachholen.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, 2000 neue Jobs, das Saarland bekommt eine Batteriefabrik. Mein Name ist Lennart Pyritz, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.